Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sachbloß und zu einer weiteren Ausgabe von Moltags Marvel Multiverse.
Heute sogar eine Doppelausgabe, denn es geht zum einen um
Venom
und
Venom Let There Be Carnage,
der gerade erst im Kino läuft. Ja, eigentlich wollte ich letzten Montag schon eine Einzelfolge zu Venom machen, aber da war ich noch sehr erkältet, da hat es nicht funktioniert. Deswegen machen wir jetzt einfach eine Doppelfolge, weil ich jetzt gerne aktuell über Venom Let There Be Carnage sprechen möchte. Aber um es mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ich glaube, die Filme kann man relativ kurz abhandeln. Da braucht man jetzt keine ewig langen Podcast-Folgen zu. Warum das so ist, sehen wir gleich. Ja, Venom, der erste Film, kam 2018 ins Kino. Und man muss ja sagen, Venom ist so eine Figur, die es bislang im Kino relativ schwer hatte. Der kam ja zum ersten Mal in Spider-Man 3 von Sam Raimi raus, der ja von den dreien den schlechtesten Ruf hat, aus diversen Gründen. Da werde ich in einer anderen Folge von Montags Marvel Multiverse auch nochmal drauf eingehen. Aber mittlerweile ist ja bekannt, dass Venom in diesen Film, also in Spider-Man 3, so nachträglich reingequetscht wurde, weil das Studio drauf bestanden hat. Oder zumindest mal wurde es gegen den Willen von Regisseur Sam Raimi, wurde Venom da noch mit reingequetscht, obwohl er selber gesagt hat, nee, mach das nicht, ich kenne mich gar nicht mit Venom aus, ich bin da nicht der Richtige für, um so einen Film zu inszenieren, aber er sollte dann auf jeden Fall rein. Und ja, ich glaube, die Fans waren, also gerade die Venom-Fans, waren unterwältigt von der Darstellung von Venom in diesem Film. Der hat nur so zwei, drei nette Szenen, aber ansonsten ist der halt total unterrepräsentiert und eben, also, wird der Figur absolut nicht gerecht. Und jetzt kam 2018 eben der erste eigene Venom-Film, der aber auch schon wieder so einen Geschmäckle hatte, weil ja Spider-Man gerade erst, also gefühlt gerade erst ins MCU gewechselt war. Sprich, dann eben Sony einen Venom-Film machen musste oder wollte, der eben keinen Spider-Man beinhaltet, sondern wo es sich nur um Venom dreht. Und da waren dann nämlich auch schon wieder die Spekulationen groß von wegen, wie soll das gehen? Ich meine, es lebt doch von dieser Hassliebe zwischen Spider-Man und Venom und dass die sich eigentlich hassen und lieben, also beziehungsweise Venom, dass der Spider-Man eigentlich hasst und liebt. Und naja, es war es eben ein eigener Venom-Film mit Tom Hardy als Eddie Brock. Und die Darstellung ist, sagen wir mal, anders, als es in den Comics dargestellt wird. Da kommen wir gleich genauer zu. Regie geführt hat Ruben Fleischer. Der hat unter anderem zum Beispiel die beiden Zombieland-Filme gemacht, die ich ja eigentlich, also zumindest den ersten habe ich gesehen, den fand ich eigentlich ganz cool. Was ich so auf Wikipedia noch lese, hat er so zwei Folgen von Santa Clarita Diet gemacht, diese Zombie-Serie mit Drew Barrymore. Also er ist so ein bisschen auf der Gruselkomödien-Schiene unterwegs teilweise. Und das schlägt sich halt auch so ein bisschen im Stil von Venom wieder. Das ist eben leider kein, es ist eben kein düsterer Film geworden mit diesem fleischfressenden Alien aus dem Weltraum, sondern es ist im Wesentlichen so ein Buddy-Movie zwischen zwei ungleichen Partnern, die sich irgendwie so krabbeln, aber irgendwie zurechtfinden müssten, sowas in der Art. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist zumindest mal eine interessante Entscheidung, das jetzt so zu machen. Aber erstmal kurz zusammengefasst, worum geht's? Eddie Brock ist ein Enthüllungsjournalist, der mittlerweile in San Francisco lebt, nachdem er in New York nicht rausgeflogen ist, aber er hat aus beruflichen Gründen, sagen wir mal, hat er New York verlassen und lebt jetzt in San Francisco und ist da eben als Enthüllungsjournalist tätig, als der berühmteste der Stadt, des Landes, was auch immer. Also er ist eben bekannt für seine bissigen Reportagen und so weiter und so fort. Und eines Tages muss er den CEO einer großen Firma, der Life Foundation, interviewen, von dem er überzeugt ist, dass der ganz viel Dreck am Stecken hat und ganz viele kriminelle Machenschaften befeuert. Und er kann es, obwohl sein Chefredakteur sagt, hier, lass den in Ruhe, macht ein Interview, brav, sei lieb, ja, hör auf, den an den Pranger zu stellen, das geht nicht gut aus, kann er nicht an sich halten, stellt ihn bloß, konfrontiert ihn mit den Vorwürfen und wird daraufhin komplett beruflich gekillt. Sein Verlag schmeißt ihn raus, seine Freundin verlässt ihn, seine Verlobte verlässt ihn, weil auch sie gekündigt wurde, weil sie mit ihm liiert ist und so weiter und so fort. Also sein komplettes berufliches und Privatleben wird komplett gekillt. Zeitgleich stürzt ein Raumschiff auf die Erde ab, ein Raumschiff von der Erde wohlgemerkt, also ein Forschungsschiff von der Erde, die im Weltall Proben gesammelt haben und unter anderem mehrere Organismen mit zur Erde bringen wollten. Ja, das Raumschiff stürzt leider ab, irgendwo in Asien, ich weiß nicht genau, ob Korea oder China, keine Ahnung, es stürzt jedenfalls in Asien ab. Und die Bergungscrew kann diese Organismen noch retten, bis auf eins. Eins entkommt und macht sich, sucht sich einen, das ist so ein Glibberviech, also so ein komischer Schleim, der sucht sich einen Wirtskörper einer asiatischen Frau und mit der wandert er auf einmal zielstrebig in eine bestimmte Richtung und macht sich irgendwie auf dem Weg, warum auch immer, das weiß ich nicht genau, auf den Weg nach Amerika. Dieses Raumschiff war ebenfalls von der Life Foundation, dem dieser CEO Carlton Drake vorsteht, und der bemüht sich jetzt eben, dass das alles irgendwie unter dem Teppich bleibt und dass diese außerirdischen Organismen so schnell wie es geht wieder nach Amerika gebracht werden. Dort macht sich mittlerweile Eddie Brock dann doch wieder an die Recherche gegen diese Firma. Mit Hilfe einer Mitarbeiterin kann er in die Labore eindringen, um da Beweise zu sammeln. Da geht allerdings was schief. Einer dieser Organismen bricht aus der Quarantäne aus und befällt Eddie und nistet sich in seinem Körper ein. Aufgrund dieses Parasiten gelingt es Eddie allerdings auch wieder zu flüchten. Er schafft es, von den Wachmännern zu entkommen und nach Hause zu flüchten. Und ja, es stellt sich eben heraus, dass dieser Parasit, den er da jetzt in sich hat, nicht nur eben ein Viech ist, sondern eben ein vernunftbegabtes Wesen namens Venom. Und die beiden versuchen jetzt ab da, sich einigermaßen irgendwie, versuchen klarzukommen, sich diesen Körper zu teilen irgendwie, während, Venom braucht eben den Wirtskörper, um zu überleben, und gleich im Gegenzug verleiht er Eddie eben diverse ziemlich krasse Superkräfte. Er ist mega stark, er kann alle möglichen Tentakel aus sich rausmachen, er hat eben ein riesen Gebiss, kann Leute fressen und so weiter und so fort. Ja, und die beiden versuchen dann eben klarzukommen. Ja, irgendwann kommt dann dieser Parasit, der aus dem Raumschiff entkommen ist, dann auch in Amerika an, über diverse Umwege und über diverse andere Wirtskörper, die er dann umbringt. Und nistet sich schlussendlich in Carlton Drake ein, im CEO von der Life Foundation. Und der macht sich dann mit seinem, der jetzt ebenfalls diesen einen Symbionten hat, namens Riot, der noch eine Nummer krasser ist als Venom. Und die machen sich jetzt aus irgendeinem Grund erstmal dran, sie wollen Venom umbringen. Und dann kommt es am Schluss eben über kurz oder lang zum großen Bosskampf zwischen Venom und Riot, aus dem Venom und Eddie dann siegreich hervorgehen und Venom wird vermeintlich getötet, aber es wird kein großes Geheimnis drum gemacht, dass er eben noch in Eddie schlummert, und ja, wie es dann mit denen weitergeht, erfahren wir dann in der Fortsetzung. Ja, das war so ein bisschen runtergebrochen die Handlung von Venom. Ja, ich habe jetzt das Ende gespoilert, aber ne, dass die am Schluss gewinnen, das ist jetzt, glaube ich, keine große Überraschung. Keine große Überraschung ist auch so ein bisschen die Prämisse des Films, habe ich so das Gefühl, weil ich habe ja schon gesagt, dass die Herangehensweise und die Idee, dass man aus Venom jetzt so ein Buddy-Film gemacht hat, in dem Tom Hardy mit diesem Symbionten halt irgendwie da versucht, so eine ungleiche Kumpelbeziehung da aufzubauen, das ist halt was wahrscheinlich nicht jedem geschmeckt hat. Ich meine, das funktioniert auf eine Art, wenn man sich drauf einlässt, dass der Film eben so ist, dann ist das auch schon ganz witzig irgendwo. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht das, was die Fans sich gewünscht hatten. Interessant zu wissen ist noch, dass Venom ebenfalls von Tom Hardy gespielt wird. Also der unterhält sich quasi die ganze Zeit mit sich selber. Also er spielt halt Eddie Brock und Venom. Und ja, die Dynamik zwischen den beiden ist schon ganz geil. Das macht schon Spaß irgendwo. Ich hätte mir es zwar auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen düsterer gewünscht, gerade weil Venom und diese ganzen Symbionten halt schon sehr, sehr düstere Charaktere sind. Also so ziemlich die blutrünstigsten Figuren, die es im Marvel-Universum so gibt. Aber ja, jetzt ist es eben ein sehr humoriger Film, der auch nicht sehr blutig ist, weil er PG-13 ist in Amerika. Das heißt, es wurde auch jetzt auf das meiste Gemetzel einigermaßen verzichtet. Da werden zwar Leute durch die Gegend geschleudert und so weiter, und es werden auch Köpfe abgebissen, aber man sieht es nie so wirklich. Also es ist, was das angeht, sehr, sehr brav. Das wird vor allem in der Fortsetzung wird das noch zum Problem werden. Ja, was halt auch natürlich auffällt, dass es eben in dieser Welt keinen Spider-Man gibt. Also sie haben es ja extra nach San Francisco verlagert, damit man jetzt nicht die ganze Zeit auf die Idee kommt, wo ist denn eigentlich Spider-Man, wo, was macht der und wieso streitet der nicht ein. Sie haben es halt jetzt wegverlegt von New York. Das heißt, ja, keine Verweise auf Spider-Man oder das sonstige Spider-Verse in irgendeiner Form. Es geht jetzt eben nur um Eddie und Venom. Und ja, der Film macht für mich so ein bisschen den Eindruck, als käme er 20 Jahre zu spät. Der hat so einen Look and Feel, sage ich jetzt mal, wie so Filme, die um die 2000er-Wende rauskamen. Wenn ich denke da an Blade zum Beispiel oder an den Ghost Rider-Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Die hatten so eine Anmutung, die waren relativ kurz. Das waren halt Origin-Filme, so, es gab relativ lang, ging es halt drum, wie kommt der Held zu seinen Superkräften. Dann wird so ein Bösewicht so ein bisschen angerissen, was der ist. Dann gibt's zwei, drei Scharmützel zwischendurch oder auch nur eins und dann gibt's direkt den Endkampf, Bums-Film vorbei. Und das waren halt so die Superheldenfilme um diese Zeit rum und der fühlt sich jetzt irgendwie wieder genauso an. Also es geht sehr viel um Tom Hardy, beziehungsweise Eddie Brock und Venom am Anfang, so wie die sich so zurechtfinden und so. Und der Bösewicht ist eigentlich egal. Also dieser Carlton Drake, der ist so schablonenhaft, wie es nur irgendwie geht. Er ist halt so ein reicher CEO einer großen Firma, der sich nach außen hin halt als großer Menschenfreund gibt, aber im Hintergrund macht er halt eben allerlei menschenverachtenden Scheiß, macht Menschenversuche mit diesen Symbionten. Als es hieß, dieses Raumschiff sei abgestürzt, er fragt gar nicht nach der Besatzung, er will nur wissen, ob diese Proben überlebt haben, so die Menschen, ach egal, ja. Und ja, das ist halt, der ist dann so ein bisschen blaupausig böse irgendwie und der hat halt überhaupt keine zweite Ebene. Das ist einfach so ein korrupter, menschenverachtender Geldsack. Und der am Schluss dann noch diesen Riot-Symbionten kriegt, ab dem Punkt ist seine Persönlichkeit sowieso komplett gelöscht irgendwie. Dann ist es halt nur noch Riot und Riot ist halt auch nichts anderes als ein großes, brüllendes, okay, er kann sprechen, aber er ist halt trotzdem nur dieses große Viech. Ja, also der Bösewicht ist sehr, sehr zu vergessen in dem Fall. Ja, man kann sich natürlich fragen, wieso will dieser Symbiont unbedingt nach Amerika, wenn er in Asien abgestürzt ist? Das ist zwar eine nette Idee, dass der sich da so von Wirtskörper zu Wirtskörper mordet irgendwie, um dann seinen Weg zu bahnen, bis er in Amerika ankommt. Aber warum der da unbedingt hin will, weiß man nicht, weil das... Klar, Carl Drake ist dann am Schluss der Symbiont, der mit ihm kompatibel ist, aber das weiß der ja nicht. Also warum der jetzt unbedingt da einmal quer über die Erde latscht, um nach Amerika zu kommen? Keine Ahnung. Ja, es sind so ein paar Ungereimtheiten. Auch so, als Eddie Brock dann in dieses Labor einbricht, um die Beweise zu sammeln für die Machenschaften von Drake, der kommt da halt einfach rein. Also das sind so Sachen, die hätte ich damals bei James Bond noch akzeptiert, dass er da halt einfach in so ein Labor reinlatscht. Keine Überwachungskameras, keine... Also ich meine, er hat diese Mitarbeiterin, die da eine Codekarte hat und Fingerabdruck, blablabla, für ihn. Also sie kann ihm dann den Weg ebnen, aber dass er da auch nachts auf keinen trifft, da gibt's keine Nachtwächter, keine Überwachungskameras, nichts, was ihn irgendwie aufhält. Er kann da irgendwelche Türen öffnen und es wird alles nicht irgendwie registriert von einem Überwachungssystem, wo ich denke so, ey, wir sind im Jahr 2021, du kannst in einem großen Firmengebäude keinen Schritt tun, ohne dass das irgendjemand merkt, gerade wenn das so eine Hochsicherheitsanlage ist, insofern... Wirkt es so ein bisschen wie bei einem Film für ein jüngeres Publikum, sagen wir mal so. Also in der Cartoon-Serie hätte ich das noch akzeptiert, dass die da einfach reinmarschieren. Aber in so einem großen Blockbuster wirkt das alles so ein bisschen, naja, als, es ist halt egal, wie der da reinkommt, ja. Also klar, am Schluss, als er dann mit Venom verbunden ist, da muss er sich dann durch Horden von Wachmännern kloppen, aber bis er mal drin ist, passiert ihm irgendwie gar nichts. Dann spaziert er da einfach rein. Naja. Was halt auch interessant ist, was die Darstellung von Venom angeht. Also man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, dass der so lustig ist, also dass die sich halt so, so flapsige Dialoge führen, die beiden. Und dass Venom halt auch so eine sentimentale Ader hat. Dass er sich drum kümmert, ob Eddie mit seiner Verlobten wieder zusammenkommt und so. Also da ist jetzt nicht das fleischfressende Ungetüm, sondern er hat eben auch eine weiche Seite und so. Also an diese Sache muss man sich halt auch irgendwie gewöhnen. Und was halt auch anders gemacht haben, das fand ich auch irgendwie gewöhnungsbedürftig. Eigentlich ist es ja so, dass Venom in seiner, ist ja, eigentlich ist er ja flüssig irgendwie, und dass der sich halt um seinen Wirtskörper so drumrum wickelt, also wie so eine Schicht halt drumrum geht, wie so ein Anzug, und dadurch eben dem Wirt seine Kräfte verleiht, aber eigentlich er ist halt außen, er ist wie so ein Exoskelett irgendwie für den Träger. Wobei ich mich da immer gefragt habe, wie sieht es eigentlich aus, wenn der sich um den Kopf rumgeht und dann aber so sein Maul aufreißt, so dass bis zum Hinterkopf die Zähne ausklappt, wo ich dann denke, wo ist denn eigentlich der Kopf vom Wirt jetzt? Was passiert denn mit dem Kopf vom Wirt, wenn der sein Maul so auf? Egal. Und in dieser Version von Venom ist es halt so, dass er quasi in den Körper reingeht, so auf zellulärer Ebene und dann quasi rauskommen kann, wie er will. Und sich ansonsten aber auch im Körper verbergen kann, ohne dass man ihn bemerkt. Das ist, glaube ich, in den Comics oder so auch nicht so. Da ist er entweder da, drumrum, und dann sieht man ihn auch, oder er ist halt ganz weg. Aber dass er sich so im Körper verstecken kann, das ist, glaube ich, neu. Zumindest bei Venom. Ich glaube, bei Carnage ist es nochmal anders, aber in dem Fall ist es schon auch irgendwie neu, dass der sich so verbergen kann im Körper und nicht einfach nur wie so ein Anzug drumherum hängt. Ja, ansonsten wäre es das im Wesentlichen schon. Ich fand den Endkampf sehr unübersichtlich, weil das ist halt einfach nur ein großes CGI-Massaker mit... Ich glaube, sie waren sehr, sehr stolz auf ihre Glibber-Effekte. Also wenn da Venom und Riot sich dann zu so einer großen Glibberwolke da aufteilen und dann stecken da irgendwo noch die Körper ihrer Wirte drin und... Aber wenn da einfach nur diese zwei Glibbermassen sich gegeneinander da prügeln, da kriegst du irgendwann überhaupt nicht mehr. Der eine ist schwarz mit silbernen Ornamenten und der andere ist silber mit schwarzen Ornamenten und dann siehst du irgendwann gar nicht mehr, wer ist eigentlich wer. Also das ist wirklich ein sehr, sehr unübersichtlicher und auch nicht besonders cool anzuschauender Endkampf. Es ist halt immer schwierig, wenn zwei CGI-Monster gegeneinander kämpfen. Da muss man sich schon was ausdenken, damit es irgendwie spannend bleibt. Und in dem Fall ist es halt einfach nur CGI-Glibber-Gematsche und am Schluss, ich glaube, der wird mit Feuer besiegt oder was, keine Ahnung. Also das wird ja auch etabliert, das ist aber glaube ich auch in den Comics so, dass die Symbionten gegen Feuer und gegen hohe, laute Frequenzen irgendwie empfindlich sind. Das war in Spider-Man 3 schon so, mit der Glocke und so, dass er da empfindlich drauf reagiert. Das wird im nächsten Film aber deutlich wichtiger noch. Ja, das so viel zu Venom. Das ist ein Film, den kann man gucken, der macht auch Spaß zu gucken. Es ist irgendwie nicht, ich fand ihn jetzt nicht kacke. Aber ist auch irgendwie so ein bisschen typischer Popcorn-Film so. Also er macht jetzt irgendwie, hat jetzt mich nicht groß angeregt zu, oh Gott, wie geht's jetzt weiter mit Eddie und Venom, so. Ist halt wirklich, ist Popcorn. Kann man gucken, macht Spaß, solange er dauert, aber regt jetzt auch nicht ewig lang dazu an, da jetzt zu rätseln, wie es da jetzt weitergeht. Apropos, wie es weitergeht, es gibt eine Post-Credit-Scene, natürlich. Wir sind zwar nicht im MCU, aber trotzdem gibt es eine Post-Credit-Scene, in der Eddie und Venom, also Eddie vor allem, in seiner Funktion als Reporter zu einem in Anführungszeichen Exklusivinterview gerufen wird in einen Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses, wo er den Massenmörder und Serienkiller Cletus Cassidy interviewen soll, der aus irgendeinem Grund beschlossen hat, sich nur von Eddie Brock interviewen zu lassen, kurz bevor es ihm die Todesspritze verabreicht wird. Jetzt greife ich vor, so ist es nämlich in der Fortsetzung. Also am Schluss in dieser Post-Credit-Szene steht er nur da und wird interviewt und er sagt nur, in der furchtbaren deutschen Übersetzung, wenn ich hier rauskomme, gibt es ein Gemetzel à la Carnage. also auf Englisch sagt er halt irgendwie, when I'm out here, there will be Carnage. Und das konnten sie halt irgendwie nicht übersetzen, weil die wollen dann unbedingt das Name-Dropping ist halt scheinbar wichtiger, als dass das ein stringenter Satz wird, den der da von sich gibt. Also Hauptsache der Name Carnage wird mal gedroppt und ja, dann weiß man also schon, im nächsten Film wird Carnage dann der große Gegenspieler. Ja, was mich direkt zu eben jenem Film führt, nämlich Venom Let There Be Carnage, jetzt gerade im Kino. Unter der Regie, dieses Mal nicht mehr von Ruben Fleischer, sondern von Andy Serkis, unser aller Lieblings-Gollum. Zudem habe ich jetzt nicht viele Notizen, weil ich habe ihn mir jetzt vor einem Tag erst war ich im Kino und habe ihn mir angeschaut, habe jetzt keine Notizen dazu gemacht. Ich kann aber die meisten Sachen, die ich über Venom 1 gesagt habe, kann man da quasi 1:1 wiedergeben. Das ist wieder diese Buddy-Beziehung zwischen Venom und zwischen Venom und Eddie Brock. Jetzt noch ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die versuchen jetzt halt so wirklich in so einer WG zusammenzuleben und Eddie wirkt zunehmend runtergekommener, weil er hat sich so ein bisschen in sein Schicksal gefügt, sieht halt total verranzt aus, weil er kann halt auch keinen Handgriff tun, ohne dass Venom ihm dazwischen pfuscht. Also er sieht total verwahrlost aus, aber Venom gibt sich alle Mühe und kocht ihm Essen und so weiter und so weiter. Also es ist schon witzig irgendwie, die beiden zu sehen, so, das macht schon Spaß. Also auch gerade, wenn man wieder im Hinterkopf hat, dass Tom Hardy sich da selber spielt, also er und Venom. Also diese diese Buddy-Beziehung zwischen den beiden wird da auf jeden Fall noch ein bisschen weiter auf die Spitze getrieben. Das ist schon lustig anzuschauen. Gibt es dann auch eine Trennung, also irgendwann verstreiten sie sich dann, prügeln sich mit sich selbst. Das ist auch eine coole Szene eigentlich. Venom, also wenn Eddie versucht, Venom zu verprügeln, der wiederum in seinem eigenen Körper steckt, das ist eigentlich eine ganz geile Szene. Ja, dann trennen sie sich kurz und Venom macht sein eigenes Ding. Zuvor gibt's halt diese Szene, die man in der Abspannszene von Venom 1 gesehen hat, wo er im Gefängnis ist bei Cletus Cassidy, ihn interviewen soll. Und irgendwie kommt er halt einmal zu nah ans Gitter und Cletus Cassidy, gespielt von Woody Harrelson, muss man dazu sagen, beißt ihm in die Hand und kriegt dann so ein bisschen Blut ab von ihm. Und in dem Blut steckt halt schon noch so ein bisschen so ein Stück Venom irgendwie drin. Und das ist quasi so ein Ableger dann von Venom. Und das verbindet sich mit dem Blut von Cletus Cassidy, was dann in ihm quasi die Geburt von Carnage auslöst. Und mit Hilfe von Carnage schnetzelt er sich erstmal seinen Weg aus dem Gefängnis frei und hat erstmal nur ein Ziel: er möchte seine frühere große Liebe wiederfinden, die er in einer Besserungsanstalt für Kinder kennengelernt hat. Diese hört auf den Namen Francis Barrison, wird gespielt von Naomi Harris und ist auch bekannt unter dem Namen Shriek. Sie hat nämlich tatsächlich Mutantenfähigkeiten. Das wird auch so gesagt im Film. Also es wird von einer Mutation gesprochen. Und sie ist eben in der Lage, sehr, sehr laut und schrill zu schreien, was halt zu krassen Zerstörungen führt. Also sie hat den Schrei des Todes irgendwie. Und Cletus Cassidy bzw. Carnage hat jetzt erstmal nur das Ziel, sie wiederzufinden, um sich mit seiner früheren Liebe wieder zu vereinen. Und ja, auf dem Weg zu ihr, beziehungsweise wenn sie dann vereint sind, dann hinterlassen die halt eine Spur der Zerstörung. Und ja, Carnage hat halt darüber hinaus, also genau, das ist die Bedingung. Carnage hilft Cletus Cassidy, seine Freundin wiederzukriegen. Dafür hilft Cletus Carnage, sich an Venom zu rächen, an seinem Vater. Und ja, das ist eigentlich schon im Wesentlichen alles. Über kurz oder lang kommt es dann eben zum großen Showdown zwischen Venom und Carnage, wo sie sich dann in einer großen... Ja, nee, ich spoilere es mal nicht weiter. Also ich mach's so, ich hänge jetzt gleich am Ende noch einen kleinen Spoiler-Part dran, weil ich gerne über den Schluss sprechen möchte. Den hat bestimmt auch schon jeder mitgekriegt, weil es wurde ja geleakt und so weiter und so fort. Aber ja, eben, am Schluss eben Showdown gegen Venom und Carnage, das ist jetzt keine große Überraschung, dass das passiert. Und ja, im Wesentlichen ist das tatsächlich der Film. Der hat so gut wie keine Handlung. Es geht fast immer nur um die Charaktere, hauptsächlich um Eddie und Venom. Und ja, Cletus Cassidy und Carnage werden, wie schon im ersten Film, kaum eingeführt. Die sind alle sehr schablonig. Es gibt eigentlich keinerlei Charakterisierung. Man weiß, Cletus Cassidy ist ein Serienkiller. Das sieht man aber nicht, das wird einem nur gesagt. Also von wegen Show, Don't Tell und so, nichts dergleichen. Es gibt so eine nette Rückblendenszene, die so animiert ist mit so Kinderzeichnungen, wo dann man sieht, wie Kind Cletus Cassidy seine Oma die Treppe runterschubst und so weiter und so fort. Ist mit so krickligen Strichzeichnungen gemacht. Das ist cool gemacht, das ist eine nette Idee, aber unterm Strich sieht man eben ihn nie mal Morde begehen, sondern man kriegt halt einfach gesagt, das ist ein krasser Serienkiller und das muss man jetzt einfach mal glauben. Ähnlich ist es mit Carnage, der ja also schon das Wort Gemetzel quasi im Namen trägt. Und dafür, dass der halt in den Comics eine der blutrünstigsten Figuren des Marvel-Universums ist, sieht man davon halt leider auch nicht besonders viel, weil auch dieser Film halt FSK 12 hat bei uns. Und man sieht zwar, wie er halt stapelweise Wachmänner und so wegfegt, aber man sieht halt eben das namensgebende Gemetzel halt überhaupt nicht. Also da spritzt kein Tropfen Blut. Und das ist halt so ein bisschen, also ich bin jetzt auch nicht dahin, um eine krasse Gewaltorgie zu sehen, aber irgendwie, wenn der Film halt schon Let There Be Carnage heißt und dann siehst du im Film so gar nichts an Carnage, ist so ein bisschen, ja. Also man muss sagen, Carnage sieht geil aus. Das ist wirklich eine richtig geile Filmumsetzung von diesem Charakter. Der sieht, also rein auf der optischen Ebene sieht der richtig krass aus. Da haben so diese, also Venom ist ja so ein bisschen so schleimig, das sieht ja aus wie so Teerartig, so dickflüssiger Teer. Und Carnage sieht dagegen aus wie Fleisch, wie Biomasse, die sich so um ihn rum macht. Und also der sieht halt, alles an ihm sieht aus wie aus Sehnen, aus Fleischfasern so gemacht und so. Das ist schon geil. Also das sieht auf der optischen Ebene richtig krass aus. Ich habe gehört, es lag wohl unter anderem an Corona, weil sie den Film so lange haben verschieben müssen, haben sie trotzdem die Zeit genutzt und haben halt weiter an den CGI-Effekten gefeilt. Und das tut dem Film tatsächlich ganz gut, weil er jetzt wirklich halt wirklich sehr schick aussieht. Ja, aber im Wesentlichen, wie gesagt, der Film hat kaum eine Handlung. Der große Showdown gegen Carnage ist halt unvermeidlich, ja. Sieht aber deutlich besser aus. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses CGI-Gewaber wie im ersten Film, wo man nicht weiß, wer ist jetzt eigentlich gerade wer, sondern man hat hier, obwohl wieder zwei von den Symbiontenviechern gegeneinander kämpfen, ist es jetzt deutlich klarer voneinander getrennt, wer ist und so. Also nicht nur farblich, schwarz gegen rot, sondern man hat so ein bisschen mehr Überblick, was da eigentlich gerade passiert. Also der letzte Kampf ist tatsächlich sehr viel besser gefilmt, sehr viel besser choreografiert. Man weiß viel mehr, was gerade Sache ist, was da passiert. Insofern ist der schon mal deutlich besser als der aus Teil 1. Was ich überhaupt nicht gebraucht hätte, ist diese Nebenfigur, die Shriek, gespielt von Naomi Harris. Also sowohl sie als auch Woody Harrelson spielen so krass overacted. Also Tom Hardy auch, ja, der spielt auch diesen durchgeknallten Eddie Brock auch schon sehr over the top. Aber Woody Harrelson und Naomi Harris, die sind Cartoon-Charaktere. Also das muss man... Ich kann es kaum beschreiben, das ist wirklich, also Cletus Cassidy, er spricht die ganze Zeit so, wie ein Cartoon-Bösewicht. Und die Naomi Harris halt genauso, die ist auch total überdreht. Also ich kannte die bislang nur aus Fluch der Karibik, wo sie diese Voodoo-Hexe oder diese Göttin in Gestalt einer Voodoo-Hexe spielt. Und da ist er ja auch schon so ein sehr over-the-top Charakter. Und hier jetzt als Shriek, meine Güte. Also die zwei sind halt komplett überdrehte Cartoon-Charaktere und gerade die Shriek hätte ich wirklich auch nicht gebraucht in dem Film. Und es ist, also ohne es jetzt groß zu spoilern, wie am Schluss Carnage besiegt wird, aber ich meine, er hat eine Freundin, die große, die laute, schrille Töne ausstoßen kann. Ne? Wie wird's wohl ausgehen? Und ja, also um jetzt nicht ganz so viel zu motzen, der Film macht, genau wie der erste Teil, macht Spaß. Das ist ein typischer Popcorn-Film, der macht so lange Spaß, wie man ihn guckt. Und danach ist es auch schon, ja, nach anderthalb Stunden ist er auch vorbei. Das ist ein relativ kurzer Film. Wobei eine halbe Stunde länger für ein bisschen Charakteraufbau für Cletus Cassidy vielleicht gar nicht schlecht getan hätte. Dass der eben nicht nur so eine Schablone ist, sondern eben so ein kleines bisschen Tiefgang hat. Auch, dass diese Feindschaft zwischen Venom und Carnage, dass das irgendwie ein bisschen mit Fleisch befüttert wird, so buchstäblich. Aber die sind halt verfeindet. So, Carnage rächt sich an seinem Vater, in Anführungszeichen. Warum, wieso, weshalb? Weiß kein Mensch. Aber ja, da hätte halt, ich bin auch nicht dafür, dass Filme immer 3 Stunden gehen müssen, aber so eine halbe Stunde länger, um noch so ein bisschen Vorstory für diese Figuren zu haben, wäre vielleicht ganz nett gewesen. Ansonsten, ja, Fans des Genres gucken die sich dann auf jeden Fall an. Das ist, wie gesagt, den kann man gerne gucken, der macht auch Spaß, aber ist jetzt auch kein Meisterwerk. Also irgendwie bin ich da mittlerweile von Superheldenfilmen anderes gewöhnt. Irgendwie was so ein bisschen noch so ein, ja, ich weiß auch nicht, irgend so ein Kniff hat, eine bestimmte Optik, eine bestimmte Idee, ein bestimmtes Gimmick, was sie noch mit reinbringen oder wie im MCU halt irgendwie Teil einer großen Geschichte sind, so irgendwas, aber der ist jetzt auch wieder so, es ist halt so ein für sich stehender, also ist klar, ist die Fortsetzung von Venom 1, aber ja, wie gesagt, kann man gucken, macht Spaß, aber ist jetzt auch nicht der große Wurf. So, da würde ich sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal den spoilerfreien Part, weil ich würde jetzt gerne noch über das Ende sprechen. Ja, für alle, die jetzt ausschalten möchten, vielen Dank. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr so lange angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Alle anderen können jetzt noch weiter zuhören, weil wir reden jetzt über die Post-Credit-Scene, also über das Ende und die Post-Credit-Scene. Die wurde ja schon vor Wochen geleakt, weil der kam ja schon vor Monat in Amerika raus und die Post-Credit-Scene kam ja schon ewig ins Internet und dann konnten sich ja diverse Leute nicht verkneifen, das wieder auf YouTube zu stellen, um schön alle zu spoilern. Und ja, ich kam auch nicht drum rum, gespoilert zu werden, aber ich erzähl's jetzt einfach mal. Am Schluss sieht man, wie Eddie und Venom, die sich jetzt endlich zusammenraufen und beschlossen haben, der der tödliche Rächer oder wie es heißt, der tödliche Beschützer zu sein, in einem verranzten Hotelzimmer liegen und irgendwie eine Soap-Opera gucken. Und auf einmal gibt's eine Energiewelle, keine Ahnung, der Raum fängt an zu leuchten, es verändert sich alles. Auf einmal liegen die in einem anderen Hotelzimmer, das deutlich schöner aussieht als das, in dem sie vorher waren. Und im Fernsehen läuft nicht mehr die Telenovela, sondern es läuft ein Nachrichtenbericht, und zwar genau der, den man am Ende von Spider-Man Far From Home zu sehen kriegt, in dem J. Jonah Jameson Peter Parkers geheime Identität als Spider-Man enthüllt. Sprich, wir haben jetzt endlich eine Verbindung zwischen Venom, der bislang im Sony-Verse of Marvel Characters zu Hause war, und dem MCU, dem Marvel Cinematic Universe. Das heißt, irgendwas ist passiert, dass jetzt Venom in ein anderes Universum gewechselt ist, nämlich ins MCU. So. Was das für spätere Filme bedeutet, kann ich jetzt nur mutmaßen, aber man kann jetzt davon ausgehen, dass eine Begegnung zwischen Venom und unserem Tom Holland Spider-Man aus dem MCU, dass das nicht mehr lange auf sich warten lässt. Vielleicht sogar schon im nächsten Spider-Man-Film, das kann ja sein. Also es hat, die haben jetzt sich lange gedrückt, um einen Trailer zu Spider-Man 3 rauszuhauen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich warten wollten, bis Venom ins Kino kommt, damit sie vielleicht auch sowas noch einbauen können in den letzten Trailer oder keine Ahnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt im nächsten Spider-Man-Film, weil sie ja da sowieso auch schon Doc Ock und den Goblin und Elektro aus den anderen Filmen und so mit einbauen wollten, dass das jetzt vielleicht die Gelegenheit wäre, jetzt da auch Venom mit reinzubringen. Also die Verbindung vom Spunk, vom früheren Spunk, also vom Sony, vom Sony Spider-Verse, meine Güte, keine Ahnung, wie sie es jetzt genau nennen, und im MCU ist jetzt eben geschmiedet, und jetzt kann man mal gespannt sein, was da in Zukunft noch so an Crossover auf uns zukommt. So, und das war's jetzt von meiner Seite zu Venom und Venom Let There Be Carnage. Wie gesagt, nette Filme, kann man gucken, ist jetzt nicht der große Wurf, beide nicht, aber auf jeden Fall was auf jeden Fall Spaß macht, so für einen lustigen Kinoabend schon ganz, ganz nett. Hätte blutiger sein dürfen, hätte ein bisschen ernster sein dürfen, aber jetzt ist es halt ein Buddy-Cop-Movie. Und ja, mal gespannt, was aus der Richtung noch so alles kommt, ob das jetzt komplett mit dem MCU verschmilzt oder ob das weiter so eine eigene Seitenhandlung bleibt, die jetzt von Sony gemacht wird. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank fürs Zuhören, auch für die, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Nochmal, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, vielleicht zu Montags Marvel oder Montags Marvel Multiverse.
Bis dann.